Wir sind erschüttert, wie viele deiner Nachfolger auch heute Abend in großer Not sind, in vielen Teilen der Welt, gehasst, bedrängt, manche auch verhaftet, in großer Angst, aber du bist bei ihnen. Du hast das verheißen, dass du deine Gemeinde baust, auch wenn der Teufel wütet in dieser Welt. Herr, gib uns heute Abend eine große Ermutigung. Amen. Ganz großartig den Eindruck hier in Gosau, heute Mittag natürlich Toleranzweg. Und wenn das alles lebendig wird, was hier über Generationen hinweg gelitten wurde, um des Evangeliums willen. Und wenn man dann heute an die tote Christenheit denkt, die schläft und die leer werdenden Kirchen, es gibt eigentlich kein tolleres Mittel, um die Gemeinde Jesu Auftrag zu bringen, als die Verfolgung. Aber das stimmt ja nicht. In der Verfolgung sind auch viele Gemeinden völlig eingeschlafen. Wenn Sie heute durch die Türkei reisen, dann sehen Sie die großen Trümmer in Kusadasi, Ephesus, die große Johanneskathedrale, nur noch Trümmer. Überhaupt in der Türkei, ganze Teile des Neuen Testaments sind dort geschrieben. Petrusbriefe, Johannes war dort, hat gewirkt, die Offenbarung des Johannes, Patmos, alles was dort war. Nein, es ist das ganz Wunderbare, wo Leute durch die Verfolgung merken, was trägt und was hält. Und das ist erst in den Zeiten, wenn man unter Druck kommt, was trägt in diesem Leben. Ich habe ja schon ganz früh in meiner Tätigkeit als Pfarrer Kontakt bekommen, war auf der Suche, ich habe es Ihnen heute Morgen ja erzählt, wo ich eigentlich Missionsarbeit, da bin ich mit einem ganz kleinen Verein Licht im Osten zusammengekommen. Das war ein ganz schäbiges Plättchen. Ich habe immer auch gemeint, die Mission muss nie ein großes, tolles Blatt sein. Der Inhalt ist viel wichtiger. Dass man etwas merkt von dem, was Jesus heute tut, trotz allen Wüten von Menschen. Das war damals am Höhepunkt der Khrushchev-Ära. Nach Russland konnte man überhaupt nicht viel tun. Und dass man erlebt hat in diesem Riesenreich, das ist ja gewaltig, die haben Menschen auf den Mond geschossen, Sputnik damals im Weltraum, und die haben sich aufgeregt, dass ein paar alte Frauen zur Bibelstunde zusammenkamen. Babuschkas. Sowjetimperium, Angst gehabt vor den Christen. Das war für mich als junger Mensch ja gar nicht so. Bei uns war es doch so, die Leute haben gar keinen, die Bibel gar nicht so beachtet. Und diese Berichte waren so groß, und wenn man dann, wir waren ja der größte Bibelschmuggler in den Ostblock, und viele auch in Österreich haben mitgeholfen, der DDR waren die mutigsten, der Tschechoslowakei, die dann die Zwischentransporte gemacht haben. Und dass ein Zöllner fragt, haben Sie Waffen oder Bibeln dabei? Das stimmt überhaupt nicht. Dass das eine Gefahr bedeutet für so einen großen, mächtigen Staat. Und das ist so gewaltig, wenn man das erst merkt durch die verfolgte Kirche. In der Zwischenzeit ist es ja interessant, dass wir wissen, in ganz vielen Teilen der Welt, über 60 Ländern dieser Welt, kann man nur unter großem Druck und Bedrängnis, ich sage, man kann Bedrängnis statt Verfolgung, Christ sein. Dass viele Herrscher dieser Welt das versperren. Das schlimmste Land ist natürlich Saudi-Arabien, darf man überhaupt nicht drüber reden. Was dort, aber es gibt eine Jesus-Gemeinde. Und das ist ganz arg schwierig dort, wie das überhaupt entstehen konnte. Und Bhutan, das ist ein hinduistischer Staat. Ich kannte einen aussätzigen Arzt in Esslingen, der war 30 Jahre als Lepra-Arzt in Bhutan. Der sagte zu mir immer, Bruder Schiffbuch, Sie haben nicht, es gibt keine Christen in Bhutan, da steht in der Verfassung drin, es darf keine geben. Und dann kommt der Tag, wo mir mit Hilfe ihrer Brüder das Büro für die Studentenmission auf einmal errichten durften. Weil so viele Christen im Untergrund plötzlich Jesus-Leute geworden sind. Woher ich das wusste? Die Inder haben es immer erzählt, die haben unsere Leute schon längst reingeschickt. Für unsere europäischen Missionare geht das natürlich überhaupt nicht. Und das ist eine ganz große Bewegung, was heute in der dritten Welt passiert. Da Das hätte ich nie gedacht, vor, wie ich junger, gerade junger Pfarrer war. Da waren wir zur großen Konferenz in Lausanne mit Billy Graham. Und er hat uns erst aufgezeigt, dass 2 Milliarden Menschen überhaupt noch das Evangelium gehört haben in der Welt. Das ist besonders in Asien gewesen. Und die kleinen Christengemeinden konnten das gar nicht machen. Und dann erleben wir auf einmal, wie überall in diesen Ländern Christengemeinden entstanden sind. Obwohl der Staat das verboten hat. Am enormsten ist ja einfach in China. Natürlich ist in China strenges Verbot zur Ausbreitung des Evangeliums. Als Mao an die Macht kam, die kommunistische Revolution in China passiert war, wurden alle Kirchen geschlossen. Über 20.000 Kirchen in China. Die Missionare mussten alles Land verlassen. War ein ganz schwerer Moment. Da gibt es einen Film, Das Kreuz Christen in China. Da hat 4 Folgen, kann man auch im Internet finden, im Schnelldurchlauf. In der 2. Folge, besonders in seinem Auslandschinesen gedreht, großartig. Dass ganz viele Leute damals von der Mauertruppe der Roten Garde, die überall das Land gezogen sind und die Bibeln vernichtet haben, die Gotteshäuser zerstört haben, das waren eine große Gruppe. Da erzählt einer, den ich auch persönlich dann kennenlernen durfte, der hat 10.000 Rotgardisten befertigt, das sind junge Studenten gewesen. Und der sagt, wir haben einen Priester mit Schuhstiefeln zu Tode getrampelt und er hat im Sterben gebetet, Herr, öffne ihm die Augen. Und ein Jahr später, auf dem Höhepunkt des Maoismus, bin ich Christ geworden. Das glaubt man bei uns überhaupt nicht. Neulich hat die Neue Zürcher Zeitung, übrigens die qualitativ beste Zeitung in Europa mit den besten Informationen, auch zu all den Vorgängen, die uns bewegen in unseren Ländern, Deutschland, Österreich, die Distanz zur Schweiz, Neue Zürcher Zeitung. Und da kamen auch ganzseitige Artikel. Über 130 Millionen gläubige Jesusleute in China. 130 Millionen! Das bedeutet, dass in China heute mehr Leute in einen Gottesdienst gehen als in den USA. Das kann man überhaupt nicht vorstellen. Ich habe es noch erlebt bei meinen Reisen in China, wenn bei einem Werktag durch Shanghai lief, da waren die alten Kirchen, die waren probevoll, mittwochs, donnerstags, freitags. Natürlich wissen wir, dass die 3-Selbstbewegungen, die mit der Regierung zusammenarbeiten, unter seiner Kontrolle stehen. Aber ich habe das erlebt dann ganz besonders, als wir, das hat schon früh angefangen, im letzten Jahrhundert, 1980, dass wir von einem UNO-Beamten darauf hingewiesen wurden, der in Peking war, wir sollten doch, ob wir da nicht Leute schicken könnten, in die Mandschurei. Sie müssen wissen, in der Mandschurei ist noch nie das Evangelium verbreitet worden. Da gibt es auch in der Geschichte nie eine Missionsbewegung. Das ist das Gebiet von China, das angrenzt an Vladivostok, ganz oben in Nordrussland oder dann an Nordkorea. Und er hat gesagt, da gibt es eine Universität und da suchen die Professoren, die nicht geschieden sind und keinen Alkohol trinken. Meine spontane Reaktion war, das kann nur die Moon-Sekte sein. Wer kann da sonst in China existieren? Und dann war eine Telefon, das war noch damals bestand die DDR, ich soll einen koreanischen Professor in Ost-Berlin anrufen und er sagt, gehen Sie mal hin, gucken Sie es an. Da sind 160 wiedergeborene Christen, erzählt mir der Koreaner. Professor, das gibt es in China. Und ich bin dann hingefahren, ich hatte ja wenig Zeit in meiner Gemeinde, es war gerade im August und die sagen, komm nicht im August, das ist Urlaubszeit. Und dann traf ich tatsächlich einen Riesencampus, ein Joint Venture mit einer chinesischen Universität und wir hatten dann über 15 Jahre hinweg die größte Truppe von unseren christlichen Fachkräften und tatsächlich lauter wiedergeborene Leute, strikt verboten, irgendein Wort von Religion zu sagen. Strikt verboten, die Geheimpolizei direkt gegenüber vom Büro des Dekans der Universität. Alles überwacht, natürlich. Was läuft da? 80% der Studenten sind Christen geworden. Wie ging das? Unter 4 Augen. Unter 4 Augen. Die hatten die Schlafräume, die haben das so geordnet, immer ein Christ unter 3 andere. Und wie die das rausbekommen haben. Da war ein furchtbarer Aufstand. Aber das nächste war, wie ein Student gestorben ist. Und dann fragen die Studenten, was ist, was glaubst du? Wenn du stirbst, was kommt dann? Und dann auf die Frage muss man ja antworten können. Auf einmal merken sie, im Sozialismus ist die größte Frage, was kommt nach dem Tod? Der Sozialismus hat keine Erklärung dafür. Wir haben ungeheuer viel erlebt und das möchte ich einfach voranschicken. Die Verfolgung, auch in China, ist an jedem Ort ganz verschieden und wir werden dort kennen, dass sogar in der Stadt Yanxi eine Teilnehmerin war, jetzt hat sie erzählt, die war dort, eine große Kirche mit mehreren tausend Plätzen errichtet wurde, mit einem großen Turm und oben ein großes Kreuz, rot, das nachts mit Scheinwerfern angestrahlt wird. Eine registrierte Kirche und der Pastor hat alle die Bibeln, die er legal aus der Bibeldruckerei in Peking bekommen konnte, den illegalen Hausgemeinden zur Verfügung gestellt. An jedem Ort in China ist das anders, weil unser Herr größer ist und er baut Gemeinde. Natürlich herrscht eine Verfolgung in China und eine Bedrängnis der Religionsfreiheit. Aber trotzdem, wo Menschen sind, die das klar bekennen, wächst die Jesusgemeinde ganz wunderbar, auch in Nordkorea, auch in Kambodscha, auch in Laos, wo in vielen Jahren alle Kirchen überhaupt geschlossen waren und verboten waren. Das hat ja Jesus in seiner Endzeitrede gesagt. Für mich ganz wichtig, Matthäus 24. Was hat denn Jesus gesagt? Als die Jünger in den Tempel zeigten, dass der Tempel zerbrochen wird, das wissen wir ja, kein Stein auf dem anderen bleibt, es zerbricht alles. Habsburger Monarchie ist zerbrochen, das Dritte Reich ist zerbrochen, hat keine tausend Jahre gebraucht, wie gemeint, zerbricht alles in dieser Welt. In ganz kurzer Zeit vergehen auch die ganzen politischen Fragen unserer Zeit. Und da sagt die Jünger, Herr, was wird das Zeichen für dein Kommen und für das Ende der Welt sein? Und Jesus sagt, passt auf vor der Verführung. Es werden viele kommen. Ganz schlimm ist die Verführung in der Christenheit. Dass viele sagen, ich bin der Christus und werden viele verführen. Und ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Ich habe das nie gedacht, dass es nochmal in Europa kommt. Ich habe heute Morgen schon gesagt, ich weiß nicht, wie man rauskommt. Ich habe immer noch Hoffnung, wenn der Trump in Amerika vielleicht gewählt wird, dass er doch uns vom Schlimmsten bewahren kann. Die Europäer machen weiter, liefern heute Abend wieder die neuesten Raketen. Wo soll das denn aufhören? Kommt da nicht irgendwo ein Mensch, der sagt, man macht mal Schluss? Also ein Kriegen und Kriegsgeschrei, bei Taiwan und China geht es ja weiter und überall, denn das muss so geschehen, aber es ist noch das Ende. Es wird sich ein Volk gegen das andere erheben, ganz furchtbar, wie der Balkan zerbrochen ist, das Multikulti-Reich, das nie funktioniert hat. Europa hat es zuerst mit Gewalt zerstört und dann die einzelnen Reiche seziert, aber sie werden mit Serbien auch nicht fertig, ein Königreich wieder das andere. Es werden Hungersnöte und Erdbeben sein. Das ist erst der Anfang und dann werden sie euch, die Jesus-Jünger, der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Und da werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Es werden falsche Propheten aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Das erleben wir auch. Was alles verrückt heute auf den Kopf gestellt wird. Morgen bin ich eine Frau, übermorgen bin ich ein Mann, kann alles verändern, ganz neu bei uns in Deutschland. Ist ja toll, wir sind schon ganz fortschrittlich, was alles ist. Es ist ja interessant, wie die Kirchen gleich in vielen, gerade die Methodisten gleich mitgemacht haben und gesagt haben, die Ehe für Homosexuelle. Es geht alles nur ohne Diskussion, geht das die Methodistenkirche drüber zu machen. Aber dann sagt Jesus, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich, vom Jesusreich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker. Und das ist für uns wichtig, als Missions-Ludmis, dass ihr wisst, je größer der Widerstand ist, ganz herrlich baut Jesus seine Gemeinde. Und dass es sowas gegeben hat, wie das Zeugnis der Salzburger, die nach Ostpreußen ausgewandert sind, wenn man das liest in der Annenkirche in Augsburg, wie die nach Amerika ausgewandert sind. Die haben ihre Höfe in Salzburg im anbrechenden Winter verlassen und sind mit der Bibel in die Ferne gezogen, Heimat vertrieben. Das war ihnen wichtiger als alles, was diese Welt bieten kann. In der Geschichte der Salzburger ist mir immer eine kleine Bemerkung ganz groß, in der Rosttränke in Salzburg hat der Henker ein 13-jähriges Mädchen ins Wasser getaucht und hat gefragt, ob sie nicht Jesus absagen will, aber sie hat den Henker nur angelacht und ihren Glauben bekannt und ist gestorben. Mensch, das wünschen wir uns heute wieder. Diese Glaubensgewissheit und Festigkeit, ein Zeugnis für die Welt und doch nicht anders bei den Hugenotten. Über 1 Million Hugenotten sind gestorben. Darum geht es in Frankreich, solch ein gottloses Land. Das Evangelium verstoßen. Die Adligen waren nur, die auswandern durften, die Tremessiers und die heißen, die in Berlin dann waren, auf dem Gendarmenmarkt und so. Das ist in Berlin, waren ja viele damals von diesen vertriebenen Salzburgern. Es war bei den böhmischen Leuten so, von Prag in der hussitischen Reformation. Das haben wir bei den Waldensern erlebt. Das haben wir erlebt bei den überall in den Verfolgungen dieser Völker, wie das war, Vertriebene. Bei uns in Württemberg haben sie noch die französischen Namen behalten, bis sie die Ortschaften gegründet haben. Allem zum Trotz hat die Jesusgemeinde gelebt und Jesus hat immer gesagt, ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen. Der Jesusname ist gehasst. Und das wissen Sie, in jeder Familie gibt es ein enfant terrible, irgendeinen Verwandten, der ungläubig ist und den man kaum zu Familienfesten einladen kann, weil er immer dann mit seinem Jesus-Hass losbricht. Und Sie erleben das, heute Morgen haben wir von unseren Kindern und Enkeln gesprochen, was das für eine Not ist, wenn sie durch die Einflüsse dieser Welt Jesus nicht erkennen. Ganz furchtbar, wenn welche treue Bibelleser waren und dann durch vielleicht Freundschaften im Studium von Jesus weggetrieben werden. Wir kennen das, wie der Jesus-Hass wütet. Unser lieber Bruder Olaf Latzl in Bremen, in St. Martini, wenn Sie das einmal hören, wie da seine Kirche beschmiert wurde und wie sein Auto verkratzt wird. Jeder Gottesdienst von 2 Polizeibeamten in Zivil begleitet werden muss, damit der Gottesdienst heute in Bremen abgehalten werden kann. Das macht die Polizei aus Vorsorge schon. Aber was mich freut, über 30.000 Klicks im Internet bei jedem Gottesdienst. Die gläubige Gemeinde wacht auf und merkt das und sagt, Mensch, das läuft in unserer Welt, da erleben wir es, welche eine Feindschaft da ist. Die Leute regen sich nicht auf, wenn man Weihrauchkerzen aufstellt und wenn man Psalmen singt, aber beim Jesusbekenntnis, wenn sich einer bekehrt. Hören Sie das mal, wenn ein Mann in einem weltlichen Gesangsverein zum Glauben an Jesus kommt. Ich habe das neulich erlebt, wie mal einer erzählt, bei uns in einem schwäbischen Dorf, sagt, es war eine Evangelisation vom Friedhof Vogel, der ist schon heimgegangen jetzt und am ersten Abend sagt er, habe ich gar nichts verstanden, ich habe nur die jungen Leute beim Chor singen, aber am zweiten Abend ist das Wort eingedrungen. Und wie am nächsten Morgen ein von meinen Chorfreunden im Männergesangsverein auf der Straße lag, der hat mich nicht mehr gegrüßt, plötzlich. Weil das so eine Feindschaft ist und davon redet die Bibel. Wir wollen doch immer den Graben zur Welt überbrücken. Darum kleiden wir uns so, damit wir keinen Anstoß nehmen und wir probieren immer wieder Jugendarbeit, alles modern zu machen, zeitgemäß. Wir können aber den Graben nicht überbrücken, weil die Jesus-Nachfolge nicht bloß eine oberflächliche Gefühlssache ist, sondern Gehorsam bei Jesus immer zur Spaltung gibt. Und zwar in meiner Gemeinde ganz arg schwer, wenn ich Ehepaare hatten, wo die Frau gespottet hat. Auch das gibt es, wenn der Mann im Gottesdienst war. Furchtbar. Wir haben in unserer Familie eine große Familie, Liebe. Leute, da geht die Ehefrau hinaus, weil der Mann morgens mit den Kindern Morgenandacht hält. Und die Frau will nicht dabei sein. Der Hass gegen Jesus, was unheimlich ist, wo der losbricht. Und er bricht immer bloß los, wo ein Mensch konsequent sich bekehrt und sagt, ich kann immer da mitmachen bei Wegen, die von Jesus nicht taugen. Ich will ganz in seiner Nachfolge beim Bibel lesen. Wir kennen das in unseren Kirchen, wie ich in Stuttgart, das ist lange Jahre her, im Jahr 71 begonnen habe ich die Kirchengemeinderäte gefragt, wollte das wirklich, ich bin ja bekannt wie ein roter Hund, dass ich da so bei den Bekennenden bin. Und dann haben die Kirchengemeinderäte, war toll, Ministraldirigent war ein Chefarzt der Frauenklinik und so. Die haben alle gesagt, oh, wir wollen Sie haben, wir wollen klares biblisches Evangelium haben. Aber mit der Jugendarbeit, da waren 2 Jugendreferenten, da kam im ganzen Jahr nie ein christliches Thema vor, die haben tolle Sozialarbeit gemacht. Wir haben gesagt, lass die einfach mal. Ich habe dann gesagt, ich lade die jungen Leute. Ich hatte nur eine kleine Sozialwohnung, wo wir vier Kinder und eine Hausgehilfin hatten. In unsere Wohnung ein zum Bibellesen. Hat der Gesamtkirchengemeinderat in Stuttgart beschlossen, es ist einem Pfarrer untersagt, mit jungen Leuten Bibel zu lesen. Es darf nur das Jugendwerk. Es war ein gottloses Jugendwerk. Weil alle 18 Jugendreferenten eben nie was mit Christus zu tun hat. Er kennt das ja. Das ist in vielen Orten so. Und da war das eine Not, ein Kampf. Und da hat der Kirchengemeinderat gesagt, jetzt machen Sie gerade weiter. Es war schön, nach einigen Monaten ist auf einmal der Club eingegangen und das andere. Und dann kamen immer mehr und junge Leute haben sich bekehrt. Das Evangelium seine Kraft, weil Jesus Gemeinde baut. Und das ist so wunderbar, wie das war. Dann, wir hatten zum Schluss sogar 75 ehrenamtliche Mitarbeiter, alle jungbekehrte Leute, aber keinen Hauptamtlichen. Man hat auf einmal gemerkt, wenn man Leute hat aus Leidenschaft, Jesu nachfolgen, ist so toll. Und da brach damals der große Streit aus um die Parallelstrukturen, weil wir das Hilfe für Brüder gegründet haben, übrigens mit Absprache mit dem Oberkirchenrat. Es war ein Streit, der ist über ganz Deutschland durch die Zeitung, wir wollten die Kirche spalten, Riesenaufruhr. Da war ein Rundfunkmann im Fernsehen, der kam die ganze Woche und wollte das also aufnehmen, unsere Gemeinde und so. Und ich sehe den noch wieder beim Bibelkreis, da wir die jungen Leute über das Evangelium gesprochen haben. Und dann immer wieder der Kameramann geguckt, ob er nicht abschalten kann, ne? Weiterlaufen. Der war ganz gepackt. Fernsehleute kann man im Grunde gar nicht erregen, weil die sind so abgebrüht. Die geht das gar nicht tief. Und das merken wir, dass die Verfolgung gar kein großes Problem ist. Natürlich haben wir es auch erlebt, dass die Kirche voll geschmiert wurde. Das ist alles normal. Wir haben auch viele Störungen erlebt und Feindschaften. Und wir kennen es aus dem Religionsunterricht, was das für ein Kampf heute ums Evangelium ist. Aber dass das Wort der Bibel glaubwürdig ist und dass Jesus der einzige Heiland der Welt ist, das ist die größte Sache, die wir bekennen müssen. Wir stehen in einer großen Tradition und da ist es gut, dass wir wissen aus dem Neuen Testament. Wie war denn das, als der Paulus losgezogen ist? Er wurde geschlagen, er wurde gesteinigt. Was hat er denn verbunden? Er wurde eingesperrt. Was hat er keine silbernen Löffel geklaut oder was? Wurde eingesperrt um des Zeugnisses des Evangeliums willen. Und wir müssen das einfach merken, dass in der Hölle Aufruhr ist, wenn das Evangelium missionarisch verkündet wird. Da kommt Widerstand und Feindschaft her und das darf euch nicht überraschen. Und das ist in der ganzen Welt so, dass das ist. Aber vor allem ist das wichtig, dass das in der Paulus das immer als Beweis seiner missionarischen Tätigkeit festgestellt hat. Die Korinther, die haben immer viel gehalten, dass man in dieser Welt etwas vorstellt, einen Eindruck macht in der Welt. Da waren super Apostel, die haben ganz toll geredet und haben gesagt, der Paulus ist doch mickrig. Der Paulus hat gesagt, durft das gern sagen, damit die Kraft von Gott kommt und nicht durch Menschenmeinung. Ich bin ein schwacher Mensch, ich will mich auch rühmen meiner Krankheit und die dürfen mich auch schlagen, ich bin schwach, ich bin gar nicht so ein großer Held. Christen sind nie Helden, sondern sind schwache Leute und das ist ganz toll, wenn man die Missionsgeschichte ansieht. Dass das so typisch ist für alles, was man tut in der Missionsarbeit, wir können nur schwache Leute hinausschicken und erst da merkt man, dass der Herr Jesus will etwas machen durch uns, nicht was wir machen können. Das geht ganz schnell zu Ende. Ich hatte ja diese Arbeit. Christliche Fachkräfte, das ist gerade schön, die Konferenz jetzt am Himmelfahrtstag in der Niederhalle, das war im Internet noch, ich habe es verfolgt. 1000 Leute sind ausgesandt worden. Wir haben, wenn wir einen Arzt hatten oder einen Handwerker, immer gesagt, bist du ein Evangelist? Auch in diesen Berufen. Das ist das Allerwichtigste, dass ich das verknüpfe mit der Evangeliumsbotschaft. Wir wollen keine Leute hinaussenden in die Welt. Ohne das Zeugnis, das darf nicht unterschlagen werden, gerade in der Heidenwelt. Und das ist herrlich, wie wir sie gefragt haben und haben dann nur ausgesandt, Leute, die wirklich sagten, Bibelleser, die Jesus bekannt haben von Anfang an. Denn in der dritten Welt geht das gar nicht anders. Ein Arzt, der nicht mit den Patienten vorher betet, dann holen die den Zauberpriester natürlich. Das ist ganz wichtig im christlichen Hospital. Die wollen etwas haben von der Spiritualität, wie sie sagen. Und deshalb ist es ganz wichtig. Und der Arzt hat gesagt, wenn ich nicht mit ihnen beten darf, dann kann ich sie nicht operieren. Denn Gott muss meine Hände führen. Hat ja gar keinen Sinn, was ich als Mensch tue, wenn Jesus nicht mit mir ist. Und das ist so herrlich, dass Wir haben dann Leute ausgesandt, erfahrene Leute, ich weiß noch mal zwei Schwestern, die hatten schon ganz viel Afrika erfahren. Die haben wir in den Südsudan gesendet. Nach 14 Tagen mussten wir sie heimholen, weil die das psychisch nicht ausgehalten haben, die vielen Menschenknochen, die da auf dem Boden waren. Der Südsudan hat ja furchtbar in den Bürgerkrieg gelitten. Das hält man als Mensch gar nicht aus, die ganzen Nöte. Das ist ja so schrecklich in den Slums, wenn Sie die ganze Ungerechtigkeit sehen. Meine Frau war einmal dabei, wo wir in Südindien, in Bangalore, haben Bettler ihr Baby meiner Frau gegeben. Nimm das Kind, ich kann es nicht haben. Ich habe meine Frau kaum weiterbekommen, die hat ein mütterliches Herz, war ein direkter Bettler. Toll, effektiv. Aber wisst ihr, was das ist? Wenn die Leute da sind, das Elend der Welt, wenn du es mal siehst, in einem Slum-Gottesdienst, wenn die Leute opfern und plötzlich einer zieht sein Jackett aus und legt das Jackett in das Opferbecken, weil er kein Geld hat. Und er gibt wirklich, oder bringt er plötzlich in Afrika einen Huhn mit, aus Liebe, weil die Mission gefördert hat. Mir hat das immer wieder beeindruckt, wie Jesus seine Gemeinde baut in der ganzen Welt. Und zwar in aller Bedrängnis, weil Jesus größer ist als alle Feinde der Welt. Das ist schön, wurde vorher gefragt, welches Lied soll man singen. Aber eines der herrlichsten Lieder, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht sein wird die ganze Welt. Herrlich, könnt ihr das ja lesen, das schöne Lied. Auch wenn die Finsternis im Trotzen wütend war, bei allen großen Missionaren war der Widerstand da. Der erste Missionar Morrison, der nach Indien, nach China kam, da hat ein Passagier auf Deck, ein Kaufmann, gesagt, Sie wollen als Missionar die Chinesen überzeugen? Hat er gesagt, nee, ich nicht, aber Gott. Sehen Sie? Wenn das einer weiß, das ist nicht meine Tüchtigkeit, sondern das muss Jesus machen. Und das ist in all den Ländern unheimlich schwierig. Und wenn man weiß, wie schlimm das Heidentum ist mit allen Götzendiensten der schwarzen Magie und all den unheimlichen Mächten, das sind ja Wirklichkeiten dieser Welt, die dämonischen Mächte, die da unheimliche Dinge vollbringen, ganz arg stark, und wie die Leute gefangen sind darin und wie das ist, bis einer durchbricht in der Bekehrung und sagt, ich möchte Jesus dienen. Nur die Fürbitte, nur das ist das, was wird. Ich möchte sagen, der erste Missionar in Ostafrika, der ist mir immer eindrucksvoll, Dr. Ludwig Krapfe, hat seinen Ehrendoktor bekommen mit 30 Jahren. Er war in Derendingen, das ist ein Stadtteil von Tübingen, wo heute das Albrecht-Bengel-Haus ist in Tübingen. Und der Ludwig Krapf ist erst 6 Jahre nach Äthiopien gegangen. Was der mitgemacht hat, wie die koptische Kirche von Äthiopien diesen Mann verfolgt hat. Die hat ein Kind geboren, sie haben an der Karawane sich angeschlossen. Das Kind starb schon wenige Stunden nach der Geburt und die Karawane wollte weiterziehen. Das können Sie kaum lesen, was der durchgemacht hat. Und dann ist er nach Mombasa gegangen, in den alten Hafen. Da steht heute ein großes Denkmal, erinnert an Ludwig Krapf. Und da ist seine Frau am Fieber gestorben, Malaria. Er war selber so schwach, dass er kaum rübergucken konnte auf ihr Sterbebett. Und wenn Sie heute nach Nairobi kommen, dann sind die beiden größten Säle im Museum Ludwig Krapf und seiner Mitstreiter Weltmann gewidmet. Jedes Schulkind mit 10 Jahren in Kenia kennt den Namen Ludwig Krapf, weil der die Swahili-Sprache entwickelt hat. Und das ist für ganz Ostafrika ganz wichtig, die Swahili-Sprache. Und er hat einmal gesagt, Zweifel und Misserfolg macht mich gar nicht unsicher. Warum? Ich muss, mein Ich muss sterben. Das muss ja Jesus machen. Und ich sage, es wird einmal das Evangelium über Ostafrika hinwegfließen, wie der Pangani-Fluss. 82% in Kenia sind heute Christen. Und er sagt, woher ich das weiß? Nicht aus meinem Kopf. Das habe ich aus der Bibel gelernt. Dass der Herr Jesus aus dem Dienst der Glaubenden Frucht schafft, das ist für sie ganz wichtig. Weil sie es auch nicht immer gleich erwarten können. Aber das Wort Gottes kommt nicht leer zurück, es tut, wozu es gesandt ist. Und gerade die Biografie von Ludwig Krapf ist so toll. Ich habe jetzt extra, ich habe gemerkt, ich habe doch ein paar Bücher mit, aber Sie haben es ja so schön beworben, auch im Blatt im Weltblick. Das Buch Christen und der, das Jenseits der endlosen Meere, Jenseits der endlosen Meere. 33 Kapitel aus der Weltmission, immer so bloß so 3-4 Seiten, 1490. wo man einfach das erleben kann, noch einmal, was sie durchlitten haben. Und heute sehen wir ja, was daraus geworden ist. Die haben nie was gesehen. Ludwig Krapf hat nur einen Menschen zu Jesus geführt. Das war ein schwer behinderter Mann, der einen Monat später nach seiner Bekehrung starb. Keine Frucht gesehen. Aber er sagt, es wird nicht nutzlos sein. Und die Missionsarbeit ist der Dienst auf Hoffnung, weil ich weiß, dass Jesus baut Gemeinde. Er ist der Missionar von Gott gesandt in die Welt. Und er hat uns gesandt, wie er gesandt war. Was hat denn Jesus erlebt an Durchbrüchen? Ablehnung, Feindschaft, Kreuzigung. Aber das Wunderbare ist, dass die Sache Gottes nicht untergeht in unserer Welt. Und darum ist so wichtig, dass wir das auch für uns machen. Vor ein paar Tagen hat uns jemand, die Scheibe geschenkt, die Disc von dem Musical Paul und Gretel, der Name ist ein bisschen ungeschickt, von Paul Schneider und seiner Gretel, das ist seine schwedische Pfarrfrau. Paul Schneider war einer der großen Bekenner im Dritten Reich. Er war ja noch im alten Jahrhundert geboren, 1890 und wenn Sie das mal angucken, das ist sehr ergreifend, ein Musical, toll gestaltet. Der Paul Schneider, schon als Student hat er gesagt, wir leben in einer Spannung zur Welt. Die meisten Christen wollen ja die Spannung zur Welt abbauen, sagen, wir können alles mitmachen. Nein, wir können es nicht mitmachen. Wir leben im großen Widerspruch zu viel Sünde in dieser Welt und von dem, was nicht mit Jesus übereinstimmt. Und für Paul Schneider war das ganz klar, wie das Dritte Reich begann. Bei ihm war es passiert an einer Beerdigung. Er hat ein Parteimitglied beerdigen müssen, hat eine übliche Ansprache, wie wir es alle versuchen, möglichst allen gerecht zu werden. Und dann kam der Gauleiter am Ende, nachdem die Beerdigung fertig war, und ist nochmal ins Grab hingetreten und hat gesagt, dieser Verstorbene ist jetzt in den himmlischen Sturmbann von Kurt Wessel. Kurt Wessel war der Dichter des Liedes Die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen, des Nazi-Liedes. Und dann ist Paul Schneider nochmal vorgetreten und hat gesagt, er wüsste nicht, ob es im Himmel ein Sturmband von Kurt Wessel gibt. War alles, was er gesagt hat. Und sofort ging es los. Er hat einfach widersprochen, wo der Name von Jesus gelästert wird. So wie wir nicht schweigen können, wenn einer in unserer Gegenwart sagt, Jesus ist nicht auferstanden. Er ist im Grab verwesen. Doch ist er nicht. Widerstand. Und in der Mission gilt zum Klarheit, und das ist weitergegangen. Und dann bis im KZ Buchenwald 1938. Hat er die Mütze nicht runtergenommen vor der Fahne. Die haben gesagt, sei doch vorsichtig. Und dann haben sie ihn in den Bunker eingesperrt. Und da war dann bei der großen Parade da, wo die alle aufmarschiert sind, die tausenden da eingesperrten KZ-Häftlinge, hat er sich an die Gitterstäbe gehängt und hat rausgerufen, Jesus Christus hat den Tod die Macht genommen. Und dann sind sie gekommen, haben ihn zu Tode geprügelt. So wichtig. Nur das war alles. Der hat nicht Widerstand geleistet, der hat nicht irgendwie politische Parolen vertreten, sondern einfach gesagt, die Wahrheit des Evangeliums. Und das macht uns alle wieder zu mutigen Bekennern, wenn wir wissen, das ist bis in unsere Tage hinein so. Und wir müssen auch manches sehr deutlich sagen. Ich bin auch dankbar an unseren Bruder Peter Hahn, dass er manche Dinge so stark nennt und sagt. Und viele Christen fallen fast in Ohnmacht und sagen, bei uns darf man nicht sprechen, der lebt Peter Hanedorn, dass die Frommen Angst haben. Aber er muss manches aussprechen, weil er sagt, das ist eine Lüge und da wird in unserem Staat Schindluder getrieben. Dann wird doch mal ein bisschen unsere Reihen umstritten sein, aber das will ich bloß nochmal sagen. Es ist immer die Frage, wo treibt dich der Gehorsam zum Bekenntnis von Jesus? Und das wird immer umstritten sein, das war auch im Dritten Reich umstritten und man braucht auch in der Vierten Republik viel Courage, um die Wahrheit des Evangeliums zu vertreten, auch heute, wo vieles auf den Kopf gestellt wird in unserer Gesellschaft. Und das braucht einen klaren Mut und ein klares Bekenntnis, auch in unserer Zeit, dass wir das sagen und dass wir das nennen. Und das war so toll bei Paulus, dass er sagt, ich rühme mich meiner Schwäche, ich bin gar kein starker Mensch, das erfordert ja immer Mut. Aber den Widerspruch und das klare Wort des Bekennens zu sagen, auch da wo das in unserer Welt umstritten ist. Das Mächtigste, was wir in dieser Welt schulden, ist das Jesusbekenntnis. Und gerade auch heute ist das in der Christenheit sehr stark umstritten. Das wissen wir und ich freue mich immer wieder, dass ihr in Ludmis eine klare Position haben, dass Jesus das einzige Heil ist. Wir haben am Sonntag auch noch den Gottesdienst, wo das schon bei den ersten Aposteln so war, Apostelgeschichte 4, es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, durch den man selig werden kann. In einer Zeit, wo es eine Religionsvermischung gibt und sagt, alle meinen es ernst und haben es doch vor, es gibt nur einen, der uns den Weg zum Himmel bahnt. Und es gibt nur einen Weg, den Jesus uns gezeigt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das ist eine Ausschließlichkeit, die uns wichtig ist, die Missionsdienst. Und darum freut es uns, wie ganz stark auch in all den Ländern der Welt, auch im Widerspruch, das ganz groß heute auftritt. Ich habe es Ihnen vorhin erzählt aus China, wie das war aus dem kommunistischen China, wie das heute eine ganz große Bewegung in China ist und wie das gelebt werden kann, obwohl viele Chinesen, die ich getroffen habe, die bis zu 20 Jahre im Straflager waren. Und in der Zeit, wo ich mit Licht im Osten war und die Bibeltransporte erlebt habe, ich habe ein Buch damals rausgegeben, Christen unter Hammer und Sichel, wie viele dort zu Straflager, bis zu 20 Jahren Straflager verurteilt waren, aber interessanterweise die Jesusgemeinde ist gestärkt worden. Und das Schlimme war ja, dass in der Zarenzeit die Evangeliumsboten bekämpft waren. Und es war ja ein ganz großer Durchbruch 1870, als ein englischer Lord nach Petersburg kam und dort in den großen Adelspalästen, dort in Petersburg, gepredigt hat, im Neuen Testament, und hatte gepredigt. Und dann sind damals die ganze Reihe der russischen großen Minister, Betreuer, selbst der Flügeladjutant des Zaren ist zum lebendigen Glauben gekommen. Einer der reichsten Männer damals, Oberst Paschko, der die Kupferminen im Ural besaß, ist zum Glauben gekommen. Die Frau hat es arrangiert und hat diesen englischen Lord von der Brüderversammlung, von den offenen Brüdern eingeladen. Und da war ein Aufbruch passiert. Der russische Zar hat alle des Landes verwiesen, alle das ausgelöscht. Und gleichzeitig war in der Ukraine bei den deutschen Siedlern, die haben die Stunde eingeführt. Die Stunde, die Bibelstunde ist in Russland ein Fremdwort. Die Stunde, Stundismus heißt man, die ganze Glaubensbewegung. Es wurde von Mitchristen gelöscht, der Brand des Feuers des Evangeliums. Was wäre aus Russland geworden, wenn damals die Verbindung der gläubigen russischen Siedler, damals auch der Ukrainer, die damals in Russland im Winter keine Arbeit hatten auf den Bauernhöfen, die haben sich ihre Bibel genommen, in den Stiefelschaft gesteckt und sind durch die Dörfer gelaufen, haben das Evangelium weiterverkündet. Am Anfang haben sie gesagt, was machen ihr da in eurer Stunde, da wollen wir auch teilnehmen. Und das Evangelium ist die größte Botschaft, da will ich morgen noch ein Wort dafür sagen, für unsere Zeit heute. Und das ist so herrlich, dass das immer wieder durchbricht, im Stalinismus furchtbar bekämpft, obwohl die ersten 10 Jahre von 1918 bis 1928 hat die evangelikale Bewegung gar nichts abgekriegt, nur die Zarenkirche, die orthodoxe Kirche. Aber dann ab 1928, 1929 begann die große Verfolgung auch der evangelischen. All die Kirchen wurden umgewandelt und da wurden die Leiter erschossen und sind in Straflager gegangen. Aber das Evangelium ist nicht abgestorben, im Gegenteil, es hat sich ausgebreitet bei allem Widerspruch der Welt. Und wir müssen durch diesen Kampf hindurch, und das ist so wichtig, das Evangelium ist die größte Antwort auf diese großen Fragen unserer Zeit. Niemand kann das Zeugnis von Jesus aufhalten. Wir sind nicht der Politik verpflichtet, ganz wichtig, sondern wir sind dem Evangelium verpflichtet. Wo es um des Evangeliums willen nötig ist, müssen wir das sagen, weil auch die ganzen teuflischen Mächte dieser Welt durch Jesus überwunden werden. Und das ist in unserer Zeit ganz wichtig. Es ist auch wichtig, in den Fragen der Abtreibung ein mutiges Wort zu haben, dass wir sagen, es ist keine Lösung, dass das Kind im Mutterleib getötet wird. Wir müssen ein Wort sagen, über die schreckliche Sexualisierung unserer Kinder, die mit 10 Jahren, sie wissen gar nicht, was die dort mit dem Köfferchen dort im Sexualkundeunterricht tun. Wir müssen aufstehen und sagen, das ist nicht möglich. Und da widerstehen wir auch in unserer Zeit. Das gehört zur Mission und das ist genauso da wie in den Ländern in Übersee. Und das ist so herrlich, dass wir mithelfen dürfen, dass das Evangelium sich ausbreitet. Wo ist denn die schlimmste Verfolgung heute des Evangeliums? Im Norden Nigerias. Im Norden Nigerias gibt es einen breiten Gürtel, Sahelgürtel, wo der Islam ganz stark ist, südlich der Sahara. Und es waren Anfang 1900 mutige Missionare, die gesagt haben, wir stoßen vor. Und dort oben sind Jesusgemeinden entstanden, sind heute die EKWA-Kirchen, die Evangelical Churches of West Africa. So lebendige Kirchen, die haben 3000 Missionare in die umliegenden Länder entsandt. Und das ist für die Afrikaner ganz schwierig. Die wissen ja gar nicht, wie die anderen Völker ticken. Die haben ja ganz andere Vorstellungen. Wir kennen manche schon durchs Fernsehen oder aus dem Lexikon oder was. Und das sind ganz mutig, die in den Tschad gehen und die gar nicht viel Aufwand brauchen. Und dort tobt die größte Christenverfolgung seit dem Jahr 1985, wo Boko Haram nicht will, dass Frauen Schulen besuchen. Das ist der Anlass. Und immer wieder überfallen die christlichen Dörfer und dort sterben bis zu 15.000 Christen unschuldig in einer Massenhinrichtung. Immer wieder kaum, ganz selten lesen wir in unseren Zeitungen davon. Aber ein fortwährendes Kind. Wir haben Gemeinden, wo 5-mal die Kirche abgebrannt wurde, wo sie alles verloren haben. Und das Tollste ist, wenn sie dann die Massenbegräbnisse haben, Kinder und Frauen beerdigt werden, dass sie für ihre Verfolger beten. Nirgendwo kommen so viele Muslime zum Glauben an Jesus wie dort in Nordnigeria. Weil seit 1985 dieses große Zeugnis dieser Christen die Muslime ganz besonders trifft. Das kann ein Muslim nicht verstehen. Und die Pastoren sagen immer nur, betet für uns, dass wir die Kraft auch weiterhin haben. Wir halten es kaum aus, dieses sinnlose Morden, das dort im Norden von Nigeria geschieht. Boko Haram und diese große Not, aber eine ungeheure Ausbreitung der Gemeinden, ein großer Sieg beim Tag der Märtyrerkirche jetzt bei Olaf Latzl in Bremen. Dort ist, der heißt Steffen Baba, das ist der Leiter dieser EKWA-Kirchen und spricht dort, man kann es auch durchs Internet verfolgen. Aber wichtig, dass Sie das einmal hören. Wir erfahren ja kaum das, was in vielen Teilen der Welt gelitten wird. Aber wunderbar, dass die Christen wissen, Jesus ist der Sieger. Und das ist ganz schwer, wenn Leute ihre liebsten Angehörigen dann bestatten müssen, und dann hergeben müssen um des Zeugnisses des Evangeliums willen. Aber es gehört mit dazu und wir wissen, dass Jesus der Herr ist. Und deshalb lernen wir auch, dass wir manche Spannungen um uns her ertragen müssen. Auch beim Widerspruch gegen das Evangelium, das wir verbreiten. Und Jesus hat ja gesagt, wenn man euch überantworten wird, sorgt nicht, was ihr reden sollt. Es wird euch gegeben werden zu der Stunde, was ihr sagen sollt. Und das ist ganz toll, auch etwa in Laos, da hat eine Besuchergruppe neulich in Ideas das gekommen, festgestellt, trotz der Verfolgung ist die Gemeinde gewachsen, gerade wegen der Verfolgung, weil es da nicht um Nebensächlichkeiten ging, sondern weil es immer um die Hauptsache geht. Und das ist nochmal ganz wichtig, wir wollen auch in den Widerspruch der Welt nicht über politische Meinungen streiten, sondern wir wollen das sagen, was das Evangelium an Befreiung und Lösung von Schuld bringt. Und das ist die Konzentration auf Wesentliches, was wir sagen müssen. Und darum ist es so wichtig, dass wir nicht die Leute aus der Verfolgungssituation herausbeten. Wenn der Herr dieses bestimmt hat, wollen wir dafür beten, dass sie Kraft haben, das durchzustehen. Und die Leute in den Verfolgungsgebieten, ich war in vielen Teilen der Welt in Verbindung mit diesen Christen, und es hat mich überrascht, immer überrascht, dass sie geborgener waren als wir. Und sie haben immer gesagt, ihr merkt gar nicht, wo bei euch im Westen die Verfolgung ist. Wir beten immer für euch. Weil ihr, damit ihr wach werdet, wo es um Jesu Willen auch darum geht, dass es eine Scheidung geben muss und damit wir nicht in der Welt mitschwimmen, sondern im Gehorsam Jesu in seinen Fußstapfen bleiben. Das ist der große Auftrag für uns. Und nur, das ist das Wunderbare, dass es Jesus sagt, fürchtet euch nicht, auch wenn sie euch verfolgen, wenn sie euch vor den Hohen Rat ziehen. Da heißt es im alten Luthertext, bei Lukas steht diese schöne Stelle, da heißt es, hüpft, springt vor Freuden in die Höhe, wenn sie euch verfolgen. Die Verfolgung ist eine Weise, wie Jesus sein Werk baut. Und das hat mich heute am Toleranzweg ganz besonders begeistert und auch wieder Eindruck gemacht, wie über 6 Generationen hinweg diese Leute das weitergetragen haben, auch im Untergrund an den schönen Tafeln, die sie hier aufgestellt haben, wie das war, das Evangelium wurde weitergetragen und es ist ein ganz großer Schmuck dieser Gemeinden in Österreich, diese große, schwere Verfolgung, bei allem schweren Leid, das sie erlitten haben. Aber das ist so herrlich, dass auch der Paulus sagt, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und übermaßen wichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht schauen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Und deshalb ist es heute so wichtig, dass wir in unserer Zeit, an unserem Platz, treu dabei bleiben. Es wird auch, wir werden das erleben in unseren Tagen, es ist ja heute ein schrecklicher Schrumpfungsprozess in unseren Kirchen. Es ist eine Schwindsucht. Die Christen in Europa und in Nordamerika erleben eine Schwindsucht, einen Abfall vom Glauben in einer erschütternden Weise. Wir erleben, wie Kirchen umfunktioniert werden in großer Zahl. Und dass wir merken, in dieser Zeit wird viel wegfallen. Wir haben viel auch auf Sand gebaut, was nicht überstehen wird. Und darum ist es wichtig, dass wir ganz beim Wesentlichen bleiben. Und das soll sein, dass das Wort der Bibel, und das ist das Zeugnis von Jesus. Und dass wir ganz konzentriert, auch in der Missionsarbeit, nur diese eine Botschaft haben. Und wir wollen uns anderen Fragen, wollen wir uns nicht zerstreiten und nicht nehmen, sondern wir haben da unseren Auftrag. Und das ist herrlich, dass die Gemeinde Jesu wächst. Das hat der Leiter des Schweizerischen Pfarrvereins, Paul Bernhard Roden, so schön in einer Analyse in einem Büchlein geschrieben, warum zerfallen die evangelischen Kirchen, was ist zu tun. Er hat geschrieben, setzt eure ganze Kraft in der kurzen noch verbleibenden Zeit ein zum Verkündigen des herrlichen Evangeliums. Mission und Evangelisation, solange es noch Tag ist. Auf, denn die Nacht wird kommen. Lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. In Nebenfragen dürfen wir verschiedener Meinung sein. In politischen Fragen dürfen wir verschiedener Meinung sein. Aber das, was nach dem Evangelium eindeutig ist, da wollen wir konsequent sein. Heilige sie in der Wahrheit, betet Jesus im hohepriesterlichen Gebet. Dein Wort ist die Wahrheit. Das ist so schön, dass wir das Wort Gottes haben und dass es die Kraft der Mission ist. Ich würde auch gerne nachher noch Fragen beantworten, aber wir würden doch hier die Versammlung auflösen. Ich will noch zum Schluss beten. Herr, wir danken dir, dass du uns auch vorbereitest auf allen Widerständen, auf alle Schwierigkeiten, denen wir begegnen müssen. Und wir möchten dich bitten, dass du deine Gemeinde erhältst, auch jetzt in den großen Spannungsgebieten, wo sie in der Verfolgung sind, in Kuba, in Zentralasien, in Kambodscha, aber ganz besonders auch in Somalia, in Teilen von Afrika, im Norden Äthiopiens und dann in den arabischen Ländern. Ganz wunderbar, wie du in diesen Tagen eine große Ernte einbringst. Und hilf uns auch, dass wir in unseren Gemeinden Menschen zu dir führen können. Und Menschen dazu bringen, dass du ihr Leben erneuern kannst und das neue Leben schenkst. Ganz herzlichen Dank. Amen. Wir singen noch miteinander das Lied, Herr, wir stehen Hand in Hand. Das hat Otto Riedmüller, Leiter der Mädchenarbeit in Deutschland im Kirchenkampf des Dritten Reiches, erstarrt.